Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Herzlich willkommen beim Igel Podcast. Ich bin Andreas Lange. Wenn man den Namen Professor Karl Lauterbach hört und gehört hat in den letzten Jahren, ich kann mir vorstellen, viele Menschen verbinden damit einen Gesundheitsminister, der angetreten ist, wirklich viel auf den Weg zu bringen und auch teilweise umzusetzen. Und viele Sachen, die er auf den Weg gebracht hat und bringen wollte, die sind heftig diskutiert worden oder werden auch heftig diskutiert in der Öffentlichkeit. Das Cannabisgesetz zum Beispiel, da gab es sehr kontroverse Meinungen in Deutschland. Das Krankenhausreformgesetz, auch seit Jahren in der öffentlichen Diskussion, aber eben auch Gesetze wie das gesunde Herzgesetz, das wurde beschlossen am 24. August, obwohl es da viel Kritik gab, oder das Apothekenreformgesetz, das Pflegekompetenzgesetz und. Das sind nur einige wenige, denn in Wirklichkeit ist es sehr viel mehr, wenn man auf der Website vom Bundesgesundheitsministerium mal Gesetze und Verordnungen eingibt, dann erhält man sagenhafte 199 Vorhaben, Gesetze, Verordnungen und Anordnungen. Jetzt kennt man ja aus der Berichterstattung, wenn es um solche Gesetze geht, solche Formulierungen wie das Gesetz wird im Bundesrat beraten oder hat heute verabschiedet oder erste Lesung, zweite Lesung und so weiter. Und diesen Weg, diesen sehr langen Weg von einer Gesetzesinitiative bis zur Verabschiedung eines Gesundheitsgesetzes beispielsweise im Bundestag und dessen Inkrafttreten, den wollen wir heute mal nachzeichnen, den wollen wir mal abgehen hier im Igel Podcast Gesundheit. Und der lange Weg des Gesetzes ist das Thema. Und so haben wir diese Episode genannt. Und unsere fachkundige Reisebegleiterin auf diesem Weg, das ist Kerstin Macherei. Sie ist Diplom-Volkswirtin und leitet die Stabsstelle Politik und Strategie beim Medizinischen Dienstbund. Hallo, Frau Macherei.
Hallo, Herr Lang.
Frau Macherei, dieser Weg, den wir da jetzt vor uns haben, wie lang ist der? Also, wenn wir den abgehen, wie viel Proviant muss ich da reinpacken in meinen Rucksack?
Ja, der kann schon mal ziemlich lang sein, Herr Lange. Also zur Krankenhausreform, die Sie eben angesprochen haben, zum KHVVG, zum Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, beraten wir ja jetzt schon fast 2 Jahre. Also insofern nehmen Sie gerne ein bisschen was mit.
Daran kann ich mich auch erinnern. Das war ja im Grunde eins der allerersten Sachen, mit denen Gesundheitsminister Lauterbach dann angetreten ist. Und das zieht sich jetzt eigentlich durch diese etwas verkürzte Regierungszeit, zieht es sich die ganze Zeit durch.
Genau. Wir hatten erste Vorschläge der sogenannten Expertenkommission Krankenhaus. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Am 6. Dezember 2022. Und ja, über Eckpunkte, Referentenentwürfe, Gesetzentwürfe war es doch ein langer Weg.
Dann bringen Sie uns hier nochmal ganz, ganz kurz auf den Stand. Also die Ampelregierung ist jetzt gescheitert. Wird denn dieses Gesetz jetzt noch in dieser Legislaturperiode, bevor es zu den Neuwahlen kommt, wird es noch verabschiedet oder nicht? Was?
Ja, bei der Krankenhausreform, das unterscheidet sie zu anderen Gesetzesvorhaben, die wir in dieser Wahlperiode haben, kann das Gesetz auch in dieser Wahlperiode unter den aktuellen Umständen noch in Kraft treten.
Frau Macherei, Sie haben selber gesagt, es ist ein langer Weg. Ich muss viel Proviant einpacken, wenn wir den gemeinsam abschreiten wollen. Und Sie haben gerade auch schon mal so ein bisschen gezeigt, wo jetzt das aktuelle Krankenhausreformgesetz auf diesem Weg sich befindet. Gesundheit und der lange Weg des Gesetzes, dem wollen wir nachzeichnen in dieser Episode des Igel Podcasts. Welchen Weg ein Gesundheitsgesetz geht, von der allerersten Idee, von der Gesetzesinitiative bis zu dessen Inkrafttreten. Und bevor wir uns da persönlich auf den Weg machen, machen wir hier einmal kurz die Streckenbeschreibung im Schnelldurchlauf.
Igel Podcast. Checkbox.
In Deutschland können nur die Bundesregierung, der Bundesrat oder mehrere Mitglieder des Bundestages eine sogenannte Gesetzesinitiative starten. Will die Regierung beispielsweise ein neues Gesundheitsgesetz einführen, macht sie dafür einen Gesetzentwurf. Diesen Entwurf gibt sie an den Bundesrat. Der Bundesrat äußert sich dazu und gibt den Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in den Bundestag. Im Bundestag finden 3 Beratungen darüber statt. Diese Beratungen nennt man Lesungen. In der ersten Lesung, der sogenannten Grundsatzdebatte, wird der Gesetzentwurf vorgestellt und die Abgeordneten sagen dazu erstmal allgemein ihre Meinung. Danach kommt der Gesetzentwurf in einen speziellen Ausschuss des Bundestages, um dort Einzelheiten zu beraten und Sachverständige zu befragen. Darüber berichten Ausschussmitglieder in der zweiten Lesung im Parlament. Meistens werden Änderungsvorschläge vorgetragen. In der dritten Lesung kommt es noch einmal zur Aussprache über das Gesetz. Dann kommt es zur Schlussabstimmung. Wenn die Mehrheit der anwesenden Abgeordneten dem Gesetz zugestimmt hat, ist das Gesetz verabschiedet. Hat der Bundestag das Gesetz verabschiedet, geht es erneut in den Bundesrat. Die Beteiligung des Bundesrates hängt davon ab, ob es sich um ein Zustimmungsgesetz oder ein Einspruchsgesetz handelt. Wenn der Bundesrat ein Gesetz ablehnt, kann eine erneute Beratung im sogenannten Vermittlungsausschuss stattfinden. Dort sitzen Mitglieder des Bundestages und des Bundesrates. Wenn dieser Ausschuss Änderungen am Entwurf vorschlägt, wird darüber im Bundestag erneut abgestimmt. Wenn bei Zustimmungsgesetzen keine Einigkeit erzielt werden kann, tritt das Gesetz nicht in Kraft. Gegen Einspruchsgesetze kann der Bundesrat nur Bedenken vortragen. Wenn ein Gesetz so beraten und beschlossen wurde, müssen Bundeskanzlerin oder Kanzler oder die zuständige Ministerin bzw. Minister unterschreiben. Und auch die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident muss noch seine Unterschrift geben. Zuletzt wird das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Erst danach tritt das Gesetz in Kraft.
Eagle Podcast.
Gesundheit und der lange Weg des Gesetzes, darüber möchten wir sprechen heute im Eagle-Podcast. Kerstin Macherei, sie ist Diplom-Volkswirtin und leitet die Stabsstelle Politik und Strategie beim Medizinischen Dienstbund. Wird uns da ein bisschen Erhellung bringen in dieser Sache. Und den Text, den wir gerade gehört haben, den haben wir gefunden. Die Quelle ist die Bundeszentrale für politische Bildung, haben es aber ein bisschen gekürzt für diesen Podcast. Frau Macherei, fangen wir wirklich am Anfang an. Wir haben ja gerade schon gehört in der Faktenbox, die Bundesregierung darf ein Gesetz vorschlagen, der Bundesrat darf es und mehrere Mitglieder des Bundestages. Also ich könnte jetzt nicht irgendwo anrufen und sagen, ich hätte mal eine interessante Idee für ein gutes Gesetz, um Kosten zu sparen, sage ich mal, im Gesundheitswesen.
Das könnten Sie, aber ich befürchte, da würde nichts draus. Ne? Also ist schon wie Sie dargestellt haben. Ne? Entweder die Bundesregierung oder halt aus dem Bundestag, die Koalitionsfraktion. So ist das bei uns in der Gesundheits- und Pflegepolitik meistens, dass da die Gesetzesinitiativen draußen stehen.
Das heißt, wenn ich das wollte, wenn ich jetzt ein Lobbyist wäre oder einer Interessensgemeinschaft angehörte, dann müsste ich hier im Bürgerbüro bei der entsprechenden Partei, die an der Regierung ist oder so, müsste ich da sprechen und sagen, hier macht mal dieses Gesetz und müsste es sozusagen irgendwie auf den Weg bringen. Also ich müsste es sozusagen in die politischen Gremien hineintragen.
Ja, obwohl auch Gesetze entstehen ja nicht aus dem Nichts. Also in der Regel haben sie ja als Koalition, die sich gefunden hat für eine Wahlperiode, ja auch vorher einen Koalitionsvertrag gegeben, also eine Verabredung, welche Maßnahmen, welche Initiativen sie in einer Wahlperiode angehen möchten. Und somit ja eine Art Agenda, ne? Und wo sie sagen, dieses Thema wollen wir dann verarbeiten, das andere Thema wollen wir dann bearbeiten. Ne? Also es ist ja so ein gewisser Plan dahinter.
Jetzt sind Sie selber die Leiterin der Stabsstelle Politik und Strategie beim Medizinischen Dienstbund. Da würde ich natürlich jetzt denken, Sie sind da auch schon an dieser Stelle, wenn es darum geht, neue Gesetze vielleicht zu überlegen, auch schon möglicherweise aktiv.
Ja, zum Beispiel, wir haben uns ja auch den Koalitionsvertrag angeguckt, haben beispielsweise gesehen, Patientenrechtegesetz war ja eigentlich auch für diese Wahlperiode geplant, gibt es ja schon. Sollte nach einer doch längeren Zeit nun novelliert werden. Und dann haben wir natürlich auch intern Positionen vorbereitet, beispielsweise in dem Bereich, was uns immer ein großes Anliegen ist, was wir aus unserer Behandlungsfehlerstatistik sehen, sind die Never-Events, also Schadensereignisse, die durchaus schwerwiegend sind, die allerdings zu vermeiden wären. Und in vielen anderen Ländern gibt es dafür eine Meldepflicht, in Deutschland nicht. Und das ist eine der Forderungen, die wir schon lange vertreten, wo wir dann auch, als wir im Koalitionsvertrag gesehen haben, Patientenrechtegesetz soll novelliert werden. Auch eine Forderung, die wir dann schon seit längerer Zeit an die Politik herantragen.
Haben wir auch schon mal eine Podcast-Episode zu gemacht zum Thema Patientensicherheit, immer wenn diese Statistik eben auch veröffentlicht wird. Das heißt, Sie gucken sich Koalitionsvertrag an, Sie verhandeln das auch mit Politikern. Aber wie gesagt, die Politiker sind es dann, die da eigentlich auch eine Prioritätenliste haben. Ich habe gerade gesagt, 199 Treffer. Wenn man im Bundesgesundheitsministerium auf Gesetze und Vorhaben klickt, das ist ja dann eine politische Entscheidung im Grunde, in welcher Reihenfolge, in welcher Rangfolge das abgearbeitet und vorgeschlagen wird, oder?
Genau. Man verständigt sich innerhalb der Koalitionsfraktionen auch mit dem zuständigen Ministerium, welche Initiativen man wann angehen möchte in der Wahlperiode. In der Regel ist es so, die etwas kontroverseren Themen, wie jetzt eben auch eine große Krankenhausreform, weil sie eben auch länger dauern, geht man zu Beginn einer Wahlperiode an. Maßnahmen oder Vorhaben, die man denkt, dass sie einfacher politisch umzusetzen sind, kommen dann etwas später.
Gut, und dann haben wir jetzt gehört in der Faktenbox, dann nimmt es eigentlich so seinen Weg durch die Politik und durch die Verwaltungen. Die Frage ist jetzt eben, wann die anderen Akteure, die da auch wirklich zum Beispiel, wenn Sie sagen Patientenrechtegesetz, Patienten, Patientinnen oder eben auch Ärztinnen, Ärzte, denke ich mir, wann kommen die wieder ins Spiel?
Ja, also wir positionieren uns natürlich laufend entlang eines solchen Verfahrens. Ne? Wenn ein Verfahren wie meinetwegen auch in die Krankenhausreform über Eckpunkte beginnt, äußern wir uns zu den Eckpunkten. Wenn das Verfahren dann weitergeht, dass es meinetwegen einen Referentenentwurf aus dem zuständigen Ministerium gibt, dann werden wir zur Stellungnahme gebeten. Also das Ministerium erbittet unsere Stellungnahme, wenn wir fachlich tangiert sind zu einem Thema. Es gibt dann auch eine sogenannte Verbändeanhörung in dem Ministerium. Also dann lädt das Ministerium die Verbände ein und wir können Punkte, die für uns besonders relevant sind in einem Gesetzesvorhaben, da auch vortragen und erörtern.
Und das ist jetzt, wenn wir jetzt mal bei dem großen Vorhaben von Lauterbach bleiben, diesem Krankenhausreformgesetz, das ist sozusagen, wenn Sie sagen, das ist jetzt seit 2 Jahren in der Diskussion, das ist auch kontinuierlich in der ganzen Zeit, ist das auch passiert?
Genau. Also nach dem Referentenentwurf schaut sich das BMW ja an, was kam aus Vorschlägen aus der Fachwelt, welche Dinge müssen wir vielleicht nochmal angucken, wo haben wir vielleicht den Hinweis bekommen, dass Punkte nicht so praktikabel sind, wo sind vielleicht Vorschläge, auch die Verbesserung oder wie der Intention des Gesetzentwurfs, was man ja politisch erreichen möchte, die da durchaus auch zu beitragen können. Und dann wird auf Basis halt auch dieser Gespräche, dieser Anhörungen und Stellungnahmen auch ein Gesetzentwurf vorbereitet, der dann wiederum im Kabinett beschlossen wird. Und auch dann kommt ja, wie Sie schon dargestellt haben, das parlamentarische Verfahren. Je nachdem, wenn es ein Gesetzentwurf der Bundesregierung ist, so wie das jetzt auch in verschiedenen Fällen im Gesundheitsbereich der Fall war, geht es erst in den Bundesrat. Da kann der Bundesrat sich äußern, eine Stellungnahme abgeben, die wird wiederum kommentiert von der Bundesregierung und dann, also das für uns alle natürlich spannendste Verfahren, sind die Beratungen im Bundestag. Und da besteht natürlich auch vielfach die Möglichkeit, dann auf die Abgeordneten zuzugehen und nochmal Vorschläge zu erläutern, nochmal Anmerkungen zum Gesetzesverfahren zu machen. In der Regel gibt es auch zu gesundheits- und pflegepolitischen Vorhaben im Rahmen der Beratungen im zuständigen Ausschuss eine öffentliche Anhörung. Kann auch jeder im Bundestagsfernsehen zugucken, wo Sie meistens den Anhörungssaal sehen und Vielzahl von Sachverständigen und Fragen, wie dann aus den unterschiedlichen Fraktionen eben an diese Sachverständigen gerichtet werden, wie man das Gesetz noch anpassen, verbessern könnte, die Intention besser gerecht werden könnte. Na, und
Wenn Sie sagen, in dieser Phase eines Gesetzgebungsverfahrens haben Sie dann die Möglichkeit, irgendwie auf Politiker zuzugehen, dann habe ich immer so ein Bild vor mir, dass die ganzen Interessensverbände da sozusagen vor dem Ministerium sind und die so abgreifen und dann wollen die Ärzte das und dann wollen vielleicht Arzneimittelhersteller das und die Krankenhäuser wollen das und der medizinische Dienst will das. Also wie läuft denn das technisch ab? Sind das dann wirklich so Kamingespräche in Anführungsstrichen, die Sie mit Politikerinnen und Politikern führen?
Ja, keine Kamingespräche. Einerseits haben wir natürlich Stellungnahmen abgegeben, die auch öffentlich sind. Kann man auf unserer Homepage beispielsweise einsehen. Stellungnahmen an den Gesundheitsausschuss des Bundestages sind auch öffentlich. Kann man dort auch einsehen. Öffentlich sind auch die Anhörungen. Und natürlich führen wir auch mit den Abgeordneten, die für ein bestimmtes Gesetzesvorhaben zuständig sind, auch Gespräche. Natürlich. Also wir haben bestimmte Punkte. Meinetwegen jetzt wieder zurückkommt auf die Krankenhausreform. Da haben wir auch mit Abgeordneten gesprochen und darauf hingewiesen, dass wenn man die Qualität der Versorgung verbessern möchte, was wir ja durchaus teilen, was für uns auch ein wichtiger Punkt ist, gleichzeitig aber auch an dem Thema Aufbau von Aufwand auf unterschiedlichen Seiten weiterarbeiten möchte, dann muss man uns beispielsweise berücksichtigen, was letztlich auch geschehen ist, was uns sehr gefreut hat, in dem Ausschuss, der zu der Weiterentwicklung der Leistungsgruppen tagt, ne? Dass wir vorab gucken können, ist das, was da vereinbart wird, ist das durch die medizinischen Dienste nachher prüfbar, ist das aufwandsarm prüfbar, gibt es da keine Streitigkeiten, dass Kriterien, die zu prüfen sind, unterschiedlich ausgelegt werden. All das sind so Punkte, worauf wir dann hinweisen auf Gesprächen, dass wir sagen, hinsichtlich der Zielsetzung des Gesetzes, hinsichtlich dessen, was Sie, die Abgeordneten, mit dem Gesetz erreichen möchten, hätten wir da noch Anregungen an der einen oder anderen Stelle.
Das wollte ich gerade fragen. Können Sie sich erinnern, an wie viele Stellschrauben Sie da direkt, also Sie haben gerade ein Beispiel genannt, wo es um die Prüfbarkeit ging für die medizinischen Dienste. Können Sie sich erinnern, um jetzt bei diesem Gesetz zu bleiben, die Krankenhausreform, an wie vielen Stellschrauben Sie da tätig geworden sind oder versucht haben, Einfluss zu nehmen?
Also es waren schon ein paar, ne? Also hauptsächlich das, was unser Prüfgeschehen anbetrifft. Denn wir haben ja durchaus Erfahrungen, also die medizinischen Dienste aus Strukturprüfungen im Krankenhaus. Die Erfahrungen wollten wir halt mit einfließen lassen. Wir haben beispielsweise angemahnt, dass es auch gut wäre, wenn Prüfungen nicht nur schriftlich erfolgen, sondern meinetwegen auch Prüfungen, je nachdem, was zu prüfen ist, vor Ort stattfinden können. Wir haben da beispielsweise auch angeführt, wenn bauliche Maßnahmen, ob die vorhanden sind, im Krankenhaus geprüft werden sollen, ob im Infektionsschutz eine Schleuse da ist, ist es ja, naja, kann man sich klar die Baupläne schicken lassen vom Krankenhaus, aber man kann halt auch einfach mal vorbeigehen und gucken. Na, es ist vielleicht dann aufwandsarmer an der Stelle, auch für beide Seiten, ne? So einen Vorschlag haben wir noch eingebracht. Wir haben auch gesagt, was wir gut finden, wir machen ja Leistungsgruppenprüfungen künftig, Strukturprüfungen und auch Vorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses werden durch den medizinischen Dienst geprüft. Und was wir sehr gut finden, ist, dass diese Prüfungen, dass Erkenntnisse daraus künftig wechselseitig verwendet werden sollen. Ne? Ist ja auch sinnvoll, dass solche Dinge nicht immer nochmal angefordert werden müssen. Ist für uns weniger Aufwand, ist für die Krankenhäuser weniger Aufwand. Nun war es aber so, dass das Gesetz vorgesehen hat, ja, all das gilt ab Inkrafttreten des Gesetzes. Also wenn wir kurz vorher der medizinische Dienst da gewesen wäre und geprüft hätte, hätte das nicht verwendet werden dürfen. Und auch da haben wir darauf hingewiesen, gesagt, ja, wir wollen ja alle Aufwand reduzieren, ändert das doch bitte noch. Und auch da sind wir sehr froh, dass auch so ein Vorschlag dann nochmal Widerhall gefunden hat und jetzt dann auch im Entwurf enthalten ist.
Ich habe eben gesagt, viele oder fast alle Gesetze werden sehr kontrovers diskutiert. Auch dieses ist sehr kontrovers diskutiert worden, um jetzt bei dieser Prüfung mal zu bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie natürlich da die Interessen des medizinischen Dienstes Bund und auch irgendwie Patientensicherheit, dass Sie diese Interessen vertreten. Jetzt kommen möglicherweise die Krankenhausgesellschaften an der gleichen Stelle aufs Tapet und sagen, ja, aber die Bürokratie, das ist ja immer so ein Vorwurf, der oft gemacht wird, die wird dann so groß, die Dokumentationspflicht nimmt so viel Zeit, so viel Arbeitszeit in Anspruch, das würde die eigentliche Arbeit an den Patienten und Patientinnen irgendwie blockieren. Wie wird denn dann in einem solchen Gesetzgebungsverfahren mit solchen konkreten Konflikten umgegangen? Ist das dann auch schlussendlich eine politische Entscheidung oder wer entscheidet dann, wie es gemacht würde?
Ja, im Endeffekt entscheiden das die Abgeordneten, die für einen Gesetzentwurf jetzt hier für die Krankenhausreform zuständig sind, auch im Austausch mit dem Minister, mit dem zuständigen Ministerium. Da wird abgewogen, deine politische Vortrag, der andere politische Vortrag und im Endeffekt sind es dann Entscheidungen, die tatsächlich getroffen werden.
Also es ist dann so ein bisschen, der eine sagt so, der andere sagt so, aber wir machen es jetzt so.
Ja, wir versuchen so,
sehr verkürzt
dargestellt. Ja, wir versuchen natürlich alle mit Argumenten zu überzeugen. Klar, wir kennen den Vorwurf auch aus dem Leistungsringerbereich, das mehr an Aufwand. Aber ja, es ist, der Gesetzgeber hat vorgegeben, dass Qualitätsvorgaben da sein sollen, dass sie auch geprüft werden sollen, um Patientensicherheit, um Qualität der Versorgung zu gewährleisten. Und das ist dann halt am medizinischen Dienst, das zu tun. Und für uns ist natürlich klar, so aufwandsarm wie möglich, aber auch so gründlich wie nötig an der Stelle dann, ne? Und insofern, ja, es ist schon ein Balanceakt, ja.
Nun sind Sie eine Akteurin, der medizinische Dienst ist ein Akteur bei diesem großen Gesetzesvorhaben. Jetzt kann ich mir vorstellen, wer kommt denn da noch alles? Patientinnen, Patienten, dann die Krankenhausgesellschaften, dann natürlich die auch sehr mächtigen ärztlichen Organisationen, die es gibt. Die Krankenkassen spielen da noch mit rein. Möglicherweise die Kommunen, weil Krankenhäuser natürlich auch in einer Region, in einer Kommune, in einer Stadt verwurzelt sind. Können Sie da so eine Hausnummer sagen, wie viele Menschen den Politikern, sag ich jetzt mal etwas despektierlich, da reinquatschen?
Ach, viele. Ich kann das nur schwer beziffern, denn Sie haben ja die Akteure eben aufgeführt, ne? Also Krankenhausreform, die Länder sind natürlich betroffen, weil Krankenhausplanung, also welche Strukturen oder welche Leistung ein Krankenhaus vorhalten soll, es ist Ländersache, es ist Länderentscheidung. Die Krankenkassen natürlich wegen finanzieller Belange, die Finanzierung der Betriebskosten der Krankenhäuser obliegt der GKV oder halt der privaten Krankenversicherung. Also Patientenorganisationen mit einem besonderen Auge halt auf Patientensicherheit, Versorgungsqualität oder auch bestimmte Verbände, die besondere Belange der Patienten, auch besonders Betroffener von bestimmten Erkrankungen, meinetwegen betroffener Patienten auch vertreten im Gesetzgebungsverfahren. Also dann eine doch organisierte Vertretung. Und wir hoffen ja auch, dass auch wir mit unseren Vorschlägen auch Patienteninteressen vertreten können an der Stelle. So sehen auch wir unsere Rolle und Funktion. Auch wenn es um Versorgungsqualität geht, Versorgungsverbesserung, wir auch da für die Patientinnen und Patienten sprechen können an der Stelle. Also schon zahlreich. Wenn ich Ihnen jetzt eine grobe Hausnummer sagen, man sieht es vielleicht so ein bisschen, wenn Sie Stellungnahmen durchblättern für eine Anhörung im Gesundheitsausschuss. Sie sehen die zahlreichen Sachverständigen, die ja vor Ort da sind, teilweise auch digital zugeschaltet. Zahlreiche Stellungnahmen. Das sind dann schon wirklich große Themen mit einer doch viel Vielzahl von Akteuren, die da auch richtigerweise ja beteiligt sind.
Aber Frau Macherei, wenn Sie sagen, wie viele Menschen da beteiligt sind, die alle auch Interessen haben, begründete Interessen natürlich auch, dann ist es ja eigentlich, wenn Sie sagen, das ist jetzt 2 Jahre, wird diskutiert über dieses Gesetz, dann ist das ja eigentlich keine lange Zeit. Also wenn Sie sagen, wer da alles mit reinspielt, ja, dann denke ich mir dann, das dauert ja mindestens 5 bis 7 Jahre, bis sowas dann verabschiedet wird.
Ja, obwohl bei anderen Gesetzesvorhaben sind wir in der Tat eine kürzere Strecke unterwegs, ne? Also in der Regel brauchen Sie für so ein komplettes Gesetzgebungsverfahren unter 1 Jahr. Also die Krankenhausreform war da in der Tat schon besonders, ne? Also das Pflegekompetenzgesetz etwa, was uns auch beschäftigt hat, da hatten wir Eckpunkte letztes Jahr im Dezember, kurz vor Weihnachten. Und eigentlich wären wir, wenn die Wahlperiode jetzt nicht, kurzfristig vorab geendet hätte, davon ausgegangen, dass wir da eigentlich gegen Ende dieses, Anfang kommendes Jahres mit dem parlamentarischen Verfahren durch gewesen wären. Obwohl das auch teilweise ein kontroverses Gesetzgebungsverfahren war.
Also man muss an dieser Stelle nochmal erwähnen, wir zeichnen diesen Podcast auf im November 2024. Die Ampelregierung ist zerbrochen und es stehen sozusagen Neuwahlen vor der Tür und wir haben im Moment eine Interimsregierung und eine Minderheitsregierung, weil der Podcast, der steht ja dann auch sehr lange zum Download bereit, deshalb vielleicht nochmal diese zeitliche Einordnung. Aber dann nochmal die Frage, die ich auch am Anfang gestellt habe, weil wir jetzt so viel über dieses große Krankenhausreformgesetz gesprochen haben. Wo sind die Verhandlungen? Es ist im Bundestag beschlossen, geht in den Bundesrat zurück. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Es war ja schon einmal da als Gesetzentwurf der Bundesregierung im ersten Durchgang. Gesetzentwürfe der Bundesregierung gehen ja erst in einem ersten Durchgang in den Bundesrat. Da ist es beraten worden. Anregungen hat die Bundesregierung mitgenommen ins weitere parlamentarische Verfahren in den Bundestag. Das ist das mit den drei Lesungen und den Ausschussberatungen, über die wir eben gesprochen haben. Und wenn es dann im Bundestag beschlossen ist, was der Fall ist, auch bevor die Koalition zerbrochen ist, dann geht es als Einspruchsgesetz in den Bundesrat in den zweiten Durchgang. Und da stehen wir momentan.
Da stehen wir im Moment und das haben wir jetzt eben in der Faktenbox auch schon mal gehört. Es gibt Zustimmungsgesetze und Einspruchsgesetze. Jetzt habe ich gerade rausgehört, bei der Krankenhausreform handelt es sich um ein Einspruchgesetz. Können Sie uns diesen Unterschied kurz erläutern? Weil das ist ja ein bisschen tricky.
Ja, also Unterschied Einspruchsgesetze, Zustimmungsgesetze. Zustimmungsgesetze können vom Bundesrat gestoppt werden. Also versagt der Bundesrat endgültig, auch gegebenenfalls nach Beratung im Vermittlungsausschuss, einem Gesetzesvorhaben die Zustimmung, dann ist es gescheitert. Dann gibt es auch keine Möglichkeit, dass es in Kraft tritt.
Das heißt aber auch, Sie haben eben gesagt, die Krankenhausreform ist ein Einspruchgesetz. Der Bundesrat kann es nicht scheitern lassen.
Nein, obwohl jetzt die Situation ist natürlich etwas besonderer. Theoretisch nein, also es kann auch hier ein Vermittlungsausschuss angerufen werden. Dann kommen Änderungen, die können im Bundestag beschlossen werden. Auch der Bundesrat stimmt dem zu. Dann kann das Gesetz in Kraft treten. Oder auch wenn meinetwegen der Bundesrat trotz Änderungen, trotz Anpassungen immer noch seine Zustimmung nicht gibt an der Stelle, kann er widersprechen. Und dann kann der Widerspruch aber vom Bundestag überstimmt werden. Und das geht aber nur bei Einspruchgesetzen. Und dann kann das Gesetz trotz Widerspruch des Bundesrates immer noch in Kraft treten.
Weil wir jetzt so viel über dieses Gesetz gesprochen haben und weil das Gesetz ja sich auch, wie wir eben gehört haben, im Grunde durch die gesamte Legislaturperiode hindurchgezogen hat, als ganz, ganz großer Wurf. Aber es gab natürlich auch viel Kritik, also gerade auch, wenn Sie sagen, einzelne Krankenhäuser. Es geht ja auch darum, dass kleine Krankenhäuser möglicherweise zumachen müssen. Dann.
Ja. Also unsere Aufgabe wird es ja sein, zu gucken, ob ein Krankenhaus eine Leistungsgruppe erfüllt, also die Kriterien einer Leistungsgruppe erfüllt, also bestimmte strukturelle, qualitative Voraussetzungen. Und dann obliegt es ja dem einzelnen Land entsprechend zu gucken, welches Krankenhaus, welche Leistungen brauchen wir wo und sind entsprechend die qualitativen Standards dafür eingehalten. Na? Und politischer Wunsch an der Stelle ist natürlich, klar, eine wohnortnahe Grundversorgung zu erhalten, aber vor allem in spezialisierten Bereichen auch zu einer stärkeren Konzentration zu kommen. Weil die Auffassung besteht, da wo Dinge häufiger gemacht werden, da wo man über besondere Expertise in der Versorgung verfügt, dass da für die Patienten eine bessere Qualität in der Versorgung entsteht.
Ich merke das schon, Frau Macherei, wir müssen uns direkt nochmal für irgendeinen nächsten Podcast, vielleicht wenn das Gesetz in Kraft tritt, für einen nächsten Podcast verabreden, wo wir dann explizit über dieses eine Gesetz besprechen. Aber grundsätzlich, also wir haben jetzt ein bisschen dieses Dilemma, dass es eben eine verkürzte Regierungszeit gewesen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das Krankenhausreformgesetz ja nicht das einzige Gesundheitsgesetz ist, was im Moment so ein bisschen in diesem leeren Raum hängt oder im Vakuum hängt. Wie ist es denn mit anderen Gesetzen oder wie viele gibt es denn, die jetzt auch in der gleichen Situation sind, dass sie sozusagen von der Minderheitsregierung noch durchgebracht werden müssen?
Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es, glaube ich, noch 7 Vorhaben, die momentan noch im Bundestag sind, also dort beraten werden, noch nicht in zweiter und dritter Lesung beraten bzw. beschlossen worden sind. Ich habe ja eben schon von einem gesprochen, das ist das Pflegekompetenzgesetz, was bislang nur als Referentenentwurf vorlag, wo wir auf den Gesetzentwurf noch gewartet haben. Dann gibt es das gesunde Herzgesetz, das haben Sie in der Anmoderation erwähnt, wo wir auch einen Kabinettsbeschluss zu haben aus dem Sommer, was jetzt dann auch in die parlamentarischen Beratungen gekommen wäre, wo eigentlich auch für den Dezember eine Anhörung geplant gewesen wäre im Gesundheitsausschuss. All das sind Gesetzesvorhaben, die nun nicht mehr kommen werden. Denn alles, was sich noch im Bundestag befindet, wenn eine Wahlperiode endet, fällt, wie man so schön sagt, in unserem Fachsprech der Diskontinuität anheim. Also kann nicht abschließend beraten werden und
Also auf Deutsch bleibt auf der Strecke.
Bleibt auf der Strecke, ja. So kann man es sagen, ja.
Also dann müssen wir jetzt nochmal festhalten, um nochmal zurück auf diesen offiziellen Weg eines Gesetzgebungsverfahrens zu gehen. Der Bundesrat kann bei einem Zustimmungsgesetz beschließen, dass es nicht in Kraft tritt und dann tritt es auch wirklich nicht in Kraft und man kann das auch nicht wieder rückgängig machen, diese Geschichte.
Nein.
Bei einem Einspruchgesetz ist das ein bisschen komplizierter, aber der Bundesrat kann nicht von sich aus sozusagen dieses Gesetz zum Scheitern bringen. Das habe ich so richtig kapiert, ja.
Mhm.
Genau. Und dann, wenn es dann durch den Bundesrat ist, kommt es nochmal in den Bundestag, dann müssen wir jetzt auch noch am Schluss einen Punkt setzen und sagen, wann tritt es dann letztendlich in Kraft? Also aus der Faktenbox wissen wir, dass viele wichtige Menschen da noch unterschreiben müssen. Wann tritt es dann tatsächlich in Kraft?
Genau, es wird dann gegengezeichnet, also vom zuständigen Minister. Das wäre in unserem Fall meistens der Gesundheitsminister, vom Bundeskanzler und dann ausgefertigt vom Bundespräsidenten. Der guckt sich das nochmal an. Ist das verfassungskonform? Ist das Verfahren verfassungskonform gewesen? Dann wird mit seiner Unterschrift auch das Gesetz ausgefertigt. Es wird im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Und in der Regel finden Sie auch jetzt in der Krankenhausreform, um auf die nochmal zurückzukommen, steht ganz am Ende ein Artikel in Kraft treten. Beim KHVVG, beim Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, steht da jetzt am Tag nach Verkündung im Bundesgesetzblatt, tritt das Gesetz in Kraft. Also es wird entsprechend verkündet im Bundesgesetzblatt und gilt ab dem Tag danach.
Das heißt, weil Sie sagen, der Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin muss da auch nochmal drauf gucken, um zu gucken, ob das verfassungskonform ist. Könnte der in dieser späten Phase noch ein Veto einlegen?
Ja, könnte er. Oder sie. Mhm.
Und dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los?
Dann muss nachgearbeitet werden, wenn man einem Gesetzesvorhaben weiter festhalten möchte, ja.
Aber eigentlich, jetzt kommt es mir so vor, ich habe zu viel Proviant mitgenommen. Wir sind jetzt eigentlich diesen Weg eines Gesetzes abgeschritten. Und es war doch nicht so eine lange Strecke. Die Abzweigungen sind relativ klar vorgezeichnet. Es war gut ausgeschildert, der Weg. Und wie Sie gesagt haben, es muss nicht 2 oder 3 Jahre dauern. Sowas kann auch innerhalb eines Jahres gut über die Bühne gehen.
Mhm. Obwohl die Arbeit, die ja vielfach gemacht wird, auch hinter den Kulissen, ne? Ich sprach von den Beratungen auch mit dem Ministerium oder im Ministerium. Vieles von dem ist ja nicht für die Öffentlichkeit so sichtbar. Also insofern, Sie sehen ja hauptsächlich den Bereich Gesetzgebung im Bundestag und im Bundesrat. Ich glaube auch unsere Schilderung gerade, es ist deutlich geworden, dass der Weg doch noch mehr davor und auch vielleicht noch mehr danach ist, als das, was öffentlich so sichtbar ist.
Das sind die Kaminzimmergespräche, die ich ja nicht so nennen durfte, wie Sie gesagt haben.
Ja, nein, man trifft sich ganz regulär in Büros,
ja.
ohne Kamin.
Gut, Gesundheit und der lange Weg des Gesetzes, das war unsere Episode zum Igel-Podcast. Ich sage es nochmal, weil wir so viel über das Krankenhausreform gesprochen haben, aufgezeichnet im November 24 in einer etwas komischen Situation, weil die Ampelregierung zerbrochen ist. Den Weg eines Gesundheitsgesetzes, den wollten wir abschreiten in dieser Episode, haben wir auch gemacht. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Kerstin Macherei. Frau Macherei, vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben auf dem Weg und da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Weil viele Formulierungen, die kennt man ja immer so, aber im Detail, wann, welche Akteure wo mit reinspielen, das weiß man doch nicht. Kerstin Macherer ist Leiterin der Stabsstelle Politik und Strategie beim Medizinischen Dienstbund. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Lange. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Also, was fehlt, ist natürlich unsere Shownotes. In die Shownotes möchte ich Sie auch herzlich einladen. Kommentare, Feedback, eigene Meinungen, auch Themenvorschläge. All das ist uns sehr willkommen. Und am leichtesten Kontakt aufnehmen können Sie bei uns auf der eaglemonitor.de Homepage. Und da finden Sie einen Reiter, der Sie zu den Seiten dieses Podcasts leitet. Und da können Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Ich bin Andreas Lange. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Eagle Podcast.